Jetzt habe ich alles vergessen. Ah, ich weiß noch, wie ich heiße. Ich heiße Andreas Lindner und bin aus Pieding. Das ist da gleich hinter Aufham, wo auch eine Gemeinde sich trifft, die bei euch hier mitmacht. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich habe Gemeinschaft mit Julius Cäsar, dann würdet ihr denken, der spinnt. Also das ist ja überhaupt nicht möglich. Also der Julius Cäsar, der ist schon lang tot. Und außerdem, wenn der leben würde, an den kommst du gar nicht ran. Also der ist einfach umgeben von seiner Leibwache und so weiter. Und also wie kann man mit dem Gemeinschaft haben? Ganz genau. Aber ich kenne noch jemand, der steht noch höher als Julius Cäsar. Der ist nicht einfach ein Kaiser, sondern ist der König der Könige. Und mit dem kann man Gemeinschaft haben. Und darum geht es heute. Und das Thema von unseren Vorträgen ist heute Gemeinschaft im Licht. Also da ist überhaupt nichts Dunkles dabei oder irgendwie was Geheimes, sondern es ist eine ganz offene Gemeinschaft, die jeder von uns genießen kann. Gemeinschaft im Licht. Also wenn wir sagen, dass wir mit Jesus Christus Gemeinschaft haben, dann hört sich das überhaupt nicht verrückt an. Jesus Christus ist zwar gestorben, aber er ist auferstanden und er ist lebt. Und deswegen kann man mit ihm Gemeinschaft haben. Und das ist eigentlich super. Außerdem ist es möglich, dass jeder mit Jesus Christus Gemeinschaft haben kann. Also das ist einfach der Vorteil, den wir heute haben gegenüber den Aposteln, die damals gelebt haben. Aber jetzt habe ich schon wieder zu viel verraten. Vielleicht sollten wir erst mal den Text lesen, über den wir heute sprechen wollen. Und das ist im ersten Johannesbrief. Wer eine Bibel dabei hat, wäre nicht schlecht an einem Bibeltag. Also wer eine Bibel dabei hat, der könnte das mal aufschlagen. 1. Johannesbrief, Kapitel 1. Erster Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 1 bis 4. Was von Anfang war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, betreffend das Wort des Lebens. Und das Leben ist geoffenbart worden. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, welches bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, auf dass auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude völlig sei. Dies schreiben wir euch, damit eure Freude völlig sei. Das sagt der Apostel Johannes, er schreibt von Freude. Und da fragt man sich gleich einmal, Johannes, hast du einen Gedächtnisschwund oder was? Wie der Johannes diesen Brief geschrieben hat, da war er schon ziemlich alt, aber er hatte noch nicht sein Gedächtnis verloren. Er hat nicht vergessen, was er erlebt hat in seinem Leben. Also sein Bruder ist enthauptet worden, schon in Apostelgeschichte 12. Die Christen sind verfolgt worden. Er hat einiges mitgemacht. All die anderen Apostel haben durch Gewalt ihr Leben verloren in der Zwischenzeit. Und der Apostel Johannes ist allein übrig geblieben. Und er war ausgestoßen von der Gesellschaft. Ja, zum Schluss war er verbannt auf eine Insel nach Patmos. All das hat er nicht vergessen, aber trotz Kummer, Sorge, Angst und Pein wird das Leben unser sein, durch den Herrn Jesus. Und das heißt, das ist eine volle Ladung von Freude. Also diese Freude, von der der Johannes hier spricht, die ist so tief und so hell, dass sie nicht überschattet werden kann von furchtbaren Dingen, die im Leben passieren. Das ist eigentlich schon gewaltig. Das ist was ganz anderes, was man so sagt, bist du glücklich oder hast du einen Spaß oder Gaudi? Also ich will jetzt nicht sagen, dass das verboten ist, dass man mal Spaß hat oder Gaudi oder so, aber das ist halt sehr situationsabhängig. Also was der Johannes hier beschreibt, das ist realitätsabhängig. Es geht um eine Realität, die er selber erlebt hat. Und das wollen wir uns anschauen. Also er redet vom Herrn Jesus und sagt von ihm, was von Anfang an war, was wir gehört und gesehen und mit unseren Augen angeschaut haben und unsere Hände betastet haben, betreffend das Wort des Lebens. Der Jesus selbst ist hier auf die Erde gekommen. Also Gott ist aus dem Himmel auf die Erde gekommen, der Schöpfer ist in seine Schöpfung reingekommen. Also wenn ich in Indien hinten bin, da gibt es ja so viele verschiedene Götter, dann muss man erst einmal reden und erklären, von welchem Gott man überhaupt spricht. Dann sage ich immer, ja, das geht jetzt nicht um irgendeinen von den Göttern, sondern es geht um den allerhöchsten Gott, um den einzig wahren Gott. Das ist der Gott, der alles gemacht hat. Und wisst ihr, was dieser Gott gemacht hat? Er hat alles gemacht, er hat die Flüsse gemacht, aber er ist kein Fluss. Er hat die Elefanten gemacht, also in Indien werden ja die Elefanten angebetet. Er hat die Elefanten gemacht, die Elefanten sind sehr stark, aber Gott ist noch stärker und er ist gar kein Elefant. Und Gott hat die Flüsse gemacht, aber er ist kein Fluss. Und er hat die Berge gemacht, aber er ist kein Berg. Und das ist natürlich irgendwie für die Leute in Indien sehr schwer zu verstehen, weil für die halt das alles Götter sind. Die Bäume, die Schlangen und alles sind irgendwelche Götter, für die ist alles Gott. Und dann erkläre ich ihnen das und sage, weißt du, das ist ungefähr so, wie wenn deine Mama dir in der Früh einen Tee macht. Also die trinken ja keinen Kaffee, die trinken Tee. Das ist einfach so, in anderen Religionen hat man andere Getränke. Also da trinken die einen Tee und da ist so viel Zucker drin, dass dir wirklich in die Ohren klingelt. Und dann, das ist gleichzeitig ihr Frühstück, weißt. Und dann sage ich, schau, deine Mama macht dir einen Tee und dann bringt sie dir den Tee rein und dann nimmst du den Tee, hebst die Tasse hoch und sagst, danke, danke, lieber Tee, dass du zu mir gekommen bist. Du bist so wunderbar, du wärmst mir das Herz, du gibst mir Kraft für den ganzen Vormittag, du bist so wunderbar. Dann schaut er mich an, so quasi, Andreas, bist du durchgedreht? Und dann sage ich zu ihm, das machst du natürlich nicht. Dann sage ich, na, natürlich nicht. Dann sage ich, also wenn du dich bedankst, dann bedankst du dich bei deiner Mama. Also du bedankst dich nicht beim Tee, sondern du bedankst dich bei deiner Mutter. Die hat den Tee gemacht. Also deine Mutter hat den Tee gemacht und das ist der Tee und das ist deine Mama. Das ist nicht dasselbe. Ja, ja, das weiß ich schon. Also ich habe mich noch nie beim Tee bedankt. Ja, schau, so ist es hier. Gott hat all diese Sachen gemacht. Ja, das ist ein Unterschied zwischen der Schöpfung und dem Schöpfer. Ja, das ist wie bei einem Bild. Ja, das ist das Bild und das ist der Maler. Man kann in dem Bild was erkennen vom Maler, aber der Maler ist nicht das Bild. Also diese Sachen, diese Ideen aus Indien, die sind ja so attraktiv, die sind ja schon im ganz südostbayerischen Raum verbreitet. Also alle Sachen werden auf einmal verherrlicht und angebetet und so weiter. Überall, sogar auf dem Staufen, sind diese tibetanischen Tore aufgebaut und weiter hinten Richtung Berchtesgaden auf die Gipfel, da ist nicht nur ein Gipfelkreuz, sondern da sind auch die Gebetsfahnen, was der Wind irgendwie durchfegt und dann die Gebete sozusagen durch die Luft trägt. Die Gebete brauchst du gar nicht mehr sprechen, sondern die werden einfach durch die Fahnen, wenn der Wind durch die Fahnen weht und so. Also diese Vorstellungen, die, was ich in Indien kennengelernt habe, die finde ich hier auch, also ich fühle mich hier praktisch ganz zu Hause sozusagen. Also Gott ist Mensch geworden, der Schöpfer, der alles gemacht hat und der sich von der Schöpfung unterscheidet, ist in die Schöpfung eingetreten. Also sagen wir es einmal so, du schreibst einen Roman, du bist der Schreiber, der Autor von dem Roman. Und dann kannst du natürlich in den Roman reinschreiben, was du willst. Ja, du kannst Hänschen klein und Hänsel und Gretel als Geschwister darstellen und was weiß ich. Aber als Autor kannst du auch in dem Roman was über dich schreiben. Ja, die Freiheit hast du. Du kannst sozusagen in den Roman mit eintreten. Ein Bruder bei uns in Salzburg, der hat einen Film gedreht, der ist Regisseur. Und der hat es so gemacht, dass er selber in dem Film vorkommt. Der Regisseur hat sozusagen eine Rolle in dem Film übernommen. Ja, vielleicht hilft dir das, dir das vorzustellen, was Gott gemacht hat. Gott hat nicht nur ein Buch geschrieben oder einen Film gedreht, aber genau das, was ein Autor kann, er kann sich in das Buch reinschreiben oder ein Regisseur kann selber in seinem Film auftreten. Das ist, was Gott gemacht hat. Gott, der alles geschaffen hat, ist hier auf die Erde gekommen. Und dass wir ihn besser verstehen können, ist er als echter Mensch gekommen. Er ist geboren worden, er hat hier gelebt. Und das ist, was der Johannes hier beschreibt. Er sagt, wir haben das gehört. Wir haben das mit unseren Augen gesehen. Wir sind Augenzeugen von dem allen. Aber bevor wir es gesehen haben, haben wir davon gehört. Johannes der Täufer hat uns davon erzählt. In den Propheten haben wir davon gelesen und es ist in der Synagoge darüber gesprochen worden, dass er kommt. Und dann war er da. Und es war so faszinierend, ich kann es gar nicht mit Worten beschreiben. Wir haben ihn mit unseren eigenen Augen gesehen. Wir konnten ihn anfassen. Der Johannes konnte sogar seinen Kopf an die Brust von dem Herrn Jesus legen. Nach der Auferstehung war es natürlich besonders interessant, dass die Jünger den Herrn Jesus anfassen konnten mit ihren Händen. Am Anfang sind sie erschrocken und haben gedacht, das ist ein Geist. Ich meine, das ist ja nicht normal, dass jemand stirbt und danach seine Freunde wieder besucht, oder? Aber der Jesus sagt, na, ich bin kein Geist. Schau, ich kann mit euch essen, ich kann trinken. Wir wissen alle, Geister essen nichts. Ja. Also, hast du schon mal einen Geist beim Aldi gesehen? Nein, warum nicht? Ja, die brauchen das nicht. Ja, die essen einfach nichts. Aber der Jesus sagt, schau, ich bin kein Geist. Ich esse mit euch. Fasst mich an. Ja, die Jünger konnten ihn anfassen. Das war real, was sie erlebt haben. Das war kein Traum. Also die Götter in Indien hinten, die erscheinen öfters einmal in einer Vision oder in einem Traum. Ja, ein Mann hat mir das gesagt, Andreas, Vishnu hat mir besucht und ich habe ihn gesehen, so wie ich dich sehe. Ja, der ist mir erschienen. Also Krishna und so weiter, die besuchen manchmal die Leute und erscheinen da irgendwie. Aber das ist nicht, was Gott, der wahre Gott, gemacht hat. Das war nicht einfach eine Erscheinung oder ein Traum oder eine Vision, sondern der war wirklich da. Der hat wirklich an unserem Leben teilgenommen. Der hat es wirklich erlebt, was du erlebt hast. Der weiß es, wie das ist, wenn man als junger Mann in die Arbeit geht oder wenn man Blasen hat oder wenn man schwitzt oder wenn man hungrig ist, weil er hat es selbst erlebt. Das ist eigentlich gewaltig, was wir für einen Gott haben. Er ist in unser Leben als Mensch eingetreten. Er kennt es alles. Und die Apostel haben ihn kennengelernt. Welche Möglichkeiten hat man denn eigentlich so, um Gott kennenzulernen? Naja, ich habe vorhin schon gesagt, ein Künstler malt ein Bild. Und wenn du das Bild siehst, ja, dann kannst du Rückschlüsse ziehen auf den Künstler. Also, was er ausdrücken will und so weiter. Aber es ist natürlich nicht so genau, wie wenn du ihn selber triffst. Es ist eh klar. Und so ist es da auch. Wenn du das siehst, was Gott gemacht hat, also die Schöpfung, dann kannst du Rückschlüsse ziehen auf ihn und denken, wow, der ist ganz schön cool. Also der ist ganz schön weise, was der alles hier gemacht hat und ganz schön mächtig. Ich meine, dass er die Sterne so rausschleudert ins Universum und die dann genau auf der Bahn laufen, die er vorher bestimmt hat. Und das alles funktioniert. Das ist eigentlich gewaltig. Also man kann sehr viel erkennen über die Weisheit und über die Macht Gottes und seinen Sinn für Schönheit und Ästhetik, wenn man so in der Schöpfung rumschaut. Aber da herrscht im Dschungel auch das Gesetz des Dschungels. Also ich sage mal, über die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes kann man in der Schöpfung nicht so viel sehen. Das ist natürlich viel, viel deutlicher im Leben vom Herrn Jesus. Also der Jesus hat es so ausgedrückt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Also am deutlichsten sieht man, wie Gott ist, wenn man den Herrn Jesus anschaut. Und das hat der Apostel Johannes gemacht. Nicht er allein, sondern sie alle die Apostel, was wir gehört und mit unseren Augen gesehen und angeschaut haben und unsere Hände betastet haben betreffend das Wort des Lebens. Das verkündigen wir euch. Und dann denkt man sich schon manchmal, wenn man das so liest, was der Apostel so schreiben und auch der Markus und der Lukas, mal, wäre ich da gern dabei gewesen. Hast du dir das schon mal gedacht? Wäre ich da gern dabei gewesen, mit dem Herrn Jesus durch Galiläa ziehen, einmal über den See Tiberias segeln, nach Jerusalem raufzuziehen, so im Tempel vorbeischauen, dabei sein, wenn er die Leute heilt und wenn er die Leute tröstet, das wäre doch echt gut. Ja, das ist, was der Johannes erlebt hat. Aber es gibt was Besseres. Es gibt was Besseres als das mitzuerleben, was der Johannes erlebt hat. Wie der Herr Jesus sich hier auf der Erde verabschiedet hat, hat er mit seinen Jüngern genau darüber gesprochen und hat gesagt, ihr seid traurig, dass ich gehe, aber eigentlich ist es viel besser für euch, dass ich gehe. Das hat sehr, sehr viele Vorteile, dass ich jetzt gehe. Also, wie du den Herrn Jesus erleben kannst, das ist viel tiefer und viel intensiver als das, was die Leute damals erleben konnten, wie sie mit dem Herrn Jesus auf der Erde waren. Vielleicht ist dir das nicht ganz klar. Aber das ist, was der Johannes hier beschreibt. Er sagt, wir hatten mit dem Herrn Jesus Gemeinschaft. Das wissen wir. Er ist rumgezogen mit dem Herrn Jesus und hat das alles miterlebt. Aber er sagt nicht nur das. Schauen wir uns das vielleicht mal kurz an, die Gemeinschaft. In Vers 3 sagt er, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Also wie der Johannes den Brief geschrieben hat, da war der Herr Jesus schon nicht mehr auf der Erde. Also das war schon lang nach der Auferstehung, schon lang nach der Himmelfahrt. Und er sagt nicht, wir hatten Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, wie der auf der Erde war, sondern er sagt, wir haben jetzt Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Jetzt. Seht ihr das? Das ist Gegenwart. Unsere Gemeinschaft ist mit Jesus Christus. Das heißt, der Johannes hat es jetzt noch erlebt, er hat es jetzt noch genossen. Ja, wie ist das möglich, wo doch der Jesus im Himmel ist? Ja, das ist, was der Jesus den Jüngern sagt. Schaut mal, wenn ich hier bleiben würde, dann könnte gerade mal ein paar von euch Gemeinschaft mit mir haben. Also sagen, jetzt weiß ich natürlich nicht genau, wo ihr über alle wohnt. Also gut, sagen wir mal, du möchtest mit dem Herrn Jesus Gemeinschaft haben und da verabredest du dich mit dem Herrn Jesus, bevor du in die Arbeit fährst. Wo arbeitest du immer noch? In Rosenheim, oder? Ja. Also stell dir vor, bevor du in die Arbeit fährst, möchtest du dich mit dem Herrn Jesus verabreden. Wenn du nach Rosenheim rüberfahren musst, naja gut, von Grasser aus, ja, je nach Verkehrslage, also 3/4 Stunde muss man schon rechnen. Und dann, sagen wir mal, um 6 triffst du dich mit dem Herrn Jesus. Wo sind die Wasserburger? Also die Wasserburger, da ist natürlich auch jemand, da ist auch ein Bruder, der sich mit dem Herrn Jesus treffen möchte, um 6:30. Okay, das heißt, der Jesus, der braucht schon einen Hubschrauber, dass er praktisch, nachdem er sich mit dir getroffen hat, nach Wasserburg und dann sich dort mit dem Bruder trifft. Aber inzwischen ist deine Frau fertig und sie würde sich gern mit dem Herrn Jesus treffen, also der Jesus kommt wieder zurück nach Grasau. Naja, gut, okay. Also in Aufham, da kann sich leider niemand mit dem Herrn Jesus treffen heute. Ja. Also ich sage es mal so, wie der Herr Jesus hier auf der Erde war, konnte man schon mit ihm Gemeinschaft haben und sich mit ihm verabreden, aber der Jesus war nur an einem Ort. Weißt du, was ich meine? Deswegen sagt der Jesus, das hat für euch viele Vorteile, dass ich nicht hier auf der Erde bleibe, sondern dass ich hingehe. Und wenn ich hingehe, dann werde ich den Heiligen Geist senden, und dann kann jeder von euch mit mir Gemeinschaft haben, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit und ob jetzt ein Hubschrauber da ist oder nicht und so weiter. Also überall. Und damals, wie der Jesus auf der Erde war, da konnten die Leute, also die nächste Berührung war einfach, dass sie ihn mit den Händen betastet haben, dass sie neben ihm sitzen konnten. Aber jetzt kannst du noch tiefere Gemeinschaft haben, weil der Jesus nämlich durch den Heiligen Geist in deinem Herzen wohnt. Das ist eine Tatsache. Also wenn du das ewige Leben hast, wenn du wiedergeboren bist, dann wohnt der Herr Jesus in deinem Herzen. Die Frage ist nur, ob du da irgendwas draus machst. Also wie der Jesus hier auf der Erde war, das sind ja so viele Leute ihm begegnet. Viele Leute haben ihm gehört, andere sind geheilt worden. Aber viele haben davon gar nicht profitiert. Also der Johannes schon, der hat sehr davon profitiert, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Aber das, was er erlebt hat, nachdem der Jesus in den Himmel aufgefahren ist und der Heilige Geist gekommen ist, natürlich eine viel, viel tiefere Gemeinschaft. Also die Apostel hatten Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn. Und dann sagt er, ich möchte, dass auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Also die Leser von seinem Brief, da gehören wir auch dazu, die werden auch mit reingenommen in diese Gemeinschaft. Da fragt man sich natürlich langsam, was ist eigentlich eine Gemeinschaft? Naja, Gemeinschaft, das heißt halt, dass man irgendwas gemeinsam macht oder gemeinsam tut oder sowas. Also wenn du zum Beispiel mit jemand gemeinsam eine Reise machst, dann lernst du den viel besser kennen, als wenn du nur ein Bild von dem siehst auf einer Reise. Weißt du was ich? Da schickt dir ein Bild, ein Foto mit WhatsApp oder sowas und dann siehst du ein Bild, wo der, was weiß ich, in Korsika ist und dann, okay, er hat das Bild mit dir geteilt. Aber wenn jemand sein Leben mit dir teilt, das ist natürlich eine viel tiefere Gemeinschaft, als wenn du nur ein Bild geschickt kriegst. Also Gemeinschaft heißt, dass man was gemeinsam hat. Also zum Beispiel meine Frau, die hat einen Edelweiß gepflückt. Und wenn ich das Edelweiß meinen Freunden in Indien zeige, das bedeutet denen gar nichts. Also schon in Norddeutschland oben Edelweiß, die erkennen das wahrscheinlich gar nicht, was das ist. Genau, das ist bei den Gebirgsjägern irgendwie auf ihrem Hut drauf oder so, auf ihrer Mütze. Aber die wissen nicht, was das bedeutet. Aber wenn jemand viel in die Berg geht, für den ist das was ganz Besonderes. Und ganz besonders, stell dir mal vor, deine Frau würde dir ein Edelweiß pflücken. Also bei uns ist, da wo der Tee ist und der Kaffee auf dem Regal, da hat meine Frau ein getrocknetes Edelweiß reingesteckt. Und das bedeutet mir natürlich, weil ich weiß, wo meine Frau das gepflückt hat. Okay. Also, ich weiß was über das Edelweiß und meine Frau weiß das und deswegen bedeutet mir das viel. Versteht ihr? Wir haben gemeinsame Ansichten über dieses Edelweiß. Also, Gemeinschaft heißt, dass man irgendwie was gemeinsam hat. Also zum Beispiel eine Reise, ein gemeinsames Erlebnis oder ein Gegenstand, der beiden was bedeutet oder so. Ja, oder ihr geht auf ein Konzert, ja, und ihr genießt es. Das ist natürlich so, dass nicht jeder jede Musik genießt. Also stell dir vor, in Feldkirchen hinten, da ist ein großes Bierzelt und da ist einfach eine Blasmusik. Aber nicht jeder von den jungen Leuten interessiert sich so für Blasmusik, gell? Für manche Leute ist es eher zu bayerisch oder ich weiß nicht, die wollen halt lieber was Schnelleres oder mit mehr Lichtorgeln und so. Okay, also das kann sein, dass jemand die Musik auch hört, aber die gar nicht genießt. Also das würde ich dann auch sagen, das ist gar keine so tiefe Gemeinschaft. Weißt du, was ich meine? Also jemand, der ist vielleicht gegen Blasmusik. Ja, wisst ihr, was der Hambacher Forst ist? Also da kann man reingehen, ja, das ist ein Wald, hört man schon, ist schon klar an dem Wort Forst. Und manche Leute, die lieben diesen Wald so, die haben sich da Baumhäuser gebaut und leben dort seit einigen Jahren in diesem Hambacher Forst, um diese Bäume zu beschützen. Und in dem Hambacher Forst befinden sich zurzeit auch ein großes Polizeiaufgebot, also hunderte von Polizisten und Reporter. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass die Leute, die in den Baumhäusern wohnen, dass die Gemeinschaft haben mit den Polizisten oder mit den Journalisten. Also die sind zwar am gleichen Ort, aber die haben ganz unterschiedliche Ansichten über das, was da passieren soll und das, die Bäume bedeuten denen unterschiedliche Sachen und so. Weißt du, was ich meine? Also Gemeinschaft, das ist doch was Tieferes. Also dass man gemeinsame Ansichten hat, auch über das, was man da erlebt. Also über die Musik oder die Reise oder die Bäume und so. Okay, wie gibt's das, dass wir Gemeinschaft haben mit den Aposteln, und mit dem Vater und seinem Sohn, dass wir sozusagen eine tiefe Gemeinschaft haben, nicht nur, dass man gemeinsam was erlebt und dem einen gefällt vielleicht die Musik und dem anderen nicht, sondern dass man gemeinsame Ansichten hat. Das entsteht natürlich dadurch, dass das verkündigt wird. Also das ist ja, was der Apostel Johannes hier immer wieder sagt, das ist ja ein Refrain hier drin. Also das, was er gesehen hat und das verkündigt und bezeugt er. Wir verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Das, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch und das schreiben wir euch, auf dass eure Freude völlig werde. Also, er teilt uns das mit. Jetzt bin ich natürlich gespannt. Also, wie ist es bei dir, wenn der Johannes dir solche Sachen mitteilt? Berührt dich das? Also, wie soll ich das sagen? Bist du bereit, deine Ansichten zu ändern? Das Edelweiß, was bei mir in der Küche auf dem Regal eingeklemmt ist, wenn ich dir was darüber erkläre, dann vielleicht verstehst du auch, warum mir das was bedeutet und du änderst vielleicht deine Ansichten. Na gut, deine Ansichten über das Edelweiß ist jetzt nicht so wichtig, aber das würde schon zur Gemeinschaft zwischen dir und mir beitragen. Was aber viel wichtiger ist, ist die Gemeinschaft, die du haben kannst mit dem Herrn Jesus und mit Gott, dem Vater. Und da ist es nicht notwendig, dass du deine Ansichten über ein Edelweiß änderst, sondern dass du deine Ansichten über Gott änderst und vielleicht sogar über dich und vielleicht sogar über andere Bereiche, verschiedenste Bereiche deines Lebens. Also deswegen verkündigt der Johannes das, deswegen bezeugt er das, was er da gesehen hat, was wirklich real ist, was eine wirkliche Wirklichkeit ist, das verkündigt er. Nicht, dass wir das hier reinlassen und da wieder raus, sondern dass wir das hier reinlassen und dass das in unserem Leben Gestalt gewinnt. Also nicht nur in unserem Denken. Manche Leute sagen, ja, ich habe es schon verstanden. Ich habe schon verstanden. Ja, das habe schon verstanden, was du willst. Lass mich in Ruhe. Ja, das ist nicht nur, dass man es versteht. Natürlich, dass man es versteht. Dass man es versteht, aber dass man auch irgendwie bereit ist, seine Ansichten zu ändern. Dass man sozusagen seine Einstellung ändert. Weißt du, was ich meine? Also der Jesus spricht einmal von Nachfolge. Ja, Nachfolge. Gut, habt ihr schon mal gehört. Also, kommst du noch mit? Ja, okay. Also wenn ich jetzt sage, kommst du noch mit und du nickst, das bedeutet, du verstehst, was ich sage. Okay, super. Du kannst mir noch folgen, sozusagen, ja? Rein sprachlich. Okay, super. Das freut mich natürlich. Aber wenn ich jetzt, unsere Töchter, die haben in Salzburg mitgeholfen im Stadion beim Verteilen von den Brezen an die Fans. Also die Fans, die sind da in so Käfigen drin, da dürfen die Brezenverkäufer nicht rein. Auf keinen Fall. Nur durch Gitter dürfen die Brezen durchstecken, durch so kleine Schlitze. Also das ist zu gefährlich sonst. Bei manchen Fans, nicht bei allen Fans, aber bei meisten Fans, die sind da eingesperrt in solchen Käfigen. Und dann bei bestimmten Spielzügen, ja, wenn die Fußballer das machen und das machen, ich habe ja keine Ahnung vom Fußball, der Reini kann es bezeugen. Also bei bestimmten Spielzügen, da gehen die Fans voll mit. Also wenn ich jetzt das sage, muss ich zugeben, die Fans, die gehen gar nicht aufs Spielfeld. Ja, was meine ich damit, wenn ich sage, die Fans gehen mit? Das heißt, die Fans, die sind voll begeistert. Die gehen innerlich mit. Weißt du, was ich meine? Also das ist nicht nur, wenn ich jetzt sage, kannst du mir folgen, dass du das verstehst. Also die Fans verstehen natürlich, was da auf dem Spielfeld vor sich geht, klar. Aber wenn ich sage, die gehen voll mit, das heißt, die gehen hoch, die sind fasziniert von dem, was ihre Mannschaft da macht. Ja, die rennen halt hinter dem Ball her, also ich weiß auch nicht, aber irgendwie denen gefällt das. Ja, und die drücken das auch aus und die hupfen da rum und so weiter. Also die blasen in ihre Trompeten, also die gehen voll mit. Okay. Wenn der Jesus davon spricht, dass wir ihm nachfolgen können, dann geht es nicht nur darum, dass du ihm folgst von A nach B, also von Aufham nach Traunreuth, rein geografisch, sondern es geht darum, dass du ihm folgst, dass du seinen Gedanken folgst, dass du das verstehst. Aber noch mehr, dass du ihm innerlich folgst, dass du fasziniert bist, dass du sozusagen seine Ansichten übernimmst und seine Einstellung. Und wenn du das machst, nachher hast du Gemeinschaft mit ihm. Nicht nur, weil du bestimmte Sachen erlebst, die er auch erlebt hat, sondern weil du die Sachen auch so beurteilst wie er und weil du das in dich aufnimmst. Und das ist eine ganz, ganz tiefe Gemeinschaft, die du mit dem Herrn Jesus haben kannst. Und diese Gemeinschaft, die beschränkt sich nicht auf einen Gottesdienst oder auf, gibt es bei euch stille Zeit in der Gemeinde? Also so eine Art Bibelandacht, ja, wenn man selber betet und auf den Herrn hört und so. Also ich rede mit dem Herrn, ich höre auf den Herrn. Also wir nennen das stille Zeit. Das beschränkt sich also nicht nur auf deine stille Zeit, wenn du auf den Herrn hörst und Bibel liest oder mit ihm redest und betest, sondern da kann dein ganzer Alltag einbezogen sein. Du kannst dein ganzes Leben mit dem Herrn leben. Du kannst, du musst es nicht, ich zwinge dich nicht dazu. Aber du würdest was verpassen, wenn nicht. Also du kannst deine tägliche Arbeit mit dem Herrn machen. Du kannst es für ihn machen und du kannst es mit ihm machen. Das ist, was der Johannes hier möchte. Und warum solltest du das machen? Naja, der Johannes sagt es hier. Du kannst diese Gemeinschaft haben, Gemeinschaft im Licht. Und wir schreiben dir davon, wir schreiben euch davon, auf dass eure Freude völlig werde. Also das Resultat von dieser Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, das ist, dass wir völlige Freude haben. Das geht eigentlich gar nicht anders. Also ich sage es jetzt einmal so, der Johannes hat sehr viel Leid erlebt. Ich meine, stell dir vor, du verlierst deinen Bruder durch das Schwert. Also da wäre ich ja schlecht gelaunt. Da wäre ich voll von Rachegedanken. Das wäre die große Gefahr, dass mein ganzes Leben verbittert ist, dass ich nachtragend bin wegen der Ungerechtigkeit, die diese Leute gemacht haben mit meinem Bruder, mit dem ich aufgewachsen bin. Und es sind so viele Sachen, die passieren, die uns gegen den Strich gehen. Zu Recht. Aber trotzdem überwindet der Johannes all diese Sachen, die geschehen sind, und hat Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Man kann sagen, er wirft es Gott nicht vor. Er wirft es weder den Leuten vor, die das gemacht haben, die seinen Bruder hingerichtet haben, oder die anderen Apostel malträtiert haben, seine Mitarbeiter und Freunde. Er wirft ihnen das nicht vor, sondern ist in seinem Herzen ganz ruhig darüber. Er weiß, es war verkehrt. Und bei sowas möchte ich auf keinen Fall mitmachen. Aber das zerstört nicht seine Beziehung zum Herrn Jesus. Im Gegenteil, das vertieft die Beziehung zum Herrn Jesus noch. Und es resultiert in einer tiefen Freude, in einer völligen Freude. Jetzt möchte ich mal was sagen über diese Freude. Der Jesus hat schon darüber gesprochen, hat es angekündigt. In Johannes 15, Vers 11, vielleicht erinnert ihr euch daran, da sagt der Herr Jesus, dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Der Jesus redet von meiner Freude. Das sagt er am Abend, bevor er hingerichtet wird. Einige Minuten, bevor sein bester Freund, der Judas, ihn verrät. Ich meine, schon allein der Gedanke daran, dass jemand mich verrät oder verpfeift, der wird mich auf die Palme bringen. Und wenn das noch mein bester Freund ist, dem ich vertraut habe, mit dem ich Gemeinschaft gehabt habe im Haus Gottes, mit dem ich Jahre meines Lebens verbracht habe, das wird mich echt aus der Ruhe bringen. Es ist nicht so, dass es an dem Herrn Jesus spurlos vorübergegangen ist. Der Jesus war nicht unempfindlich für solche Sachen. Das hat ihn tief bewegt und sehr traurig gemacht. Aber es hat seine Freude nicht zerstört. Wenn du müsstest mich einmal sehen, wenn ich falsch geparkt habe und werde erwischt und krieg einen Strafzettel. Ja, vielleicht ist es besser, wenn du mich nicht siehst. Also auf jeden Fall. Ich muss zugeben, in dem Fall wäre es ganz gerecht, wenn ich einen Strafzettel kriege. Ja, ich habe wirklich falsch geparkt. Aber es ärgert mich trotzdem. Also schon allein, wenn ich gerecht bestraft werde, passt es mir nicht. Jetzt erst einmal, wenn ich ungerecht bestraft werde, naja, Du kannst es dir vorstellen. Der Jesus war völlig unschuldig und er wurde angeklagt, obwohl er gar nichts gemacht hat. Und sogar die Richter haben festgestellt, er ist unschuldig. Und trotzdem ist er verurteilt worden, als Unschuldiger. Ich meine, du kannst dir vorstellen, wie es mir dann gehen wird. Und all dieses Gefühl der Ungerechtigkeit und Auflehnung dagegen und Verbitterung hat der Jesus überwunden und er hat trotz all dem eine große Freude gehabt. Also man sieht schon, die Freude von Herrn Jesus ist tiefer als das, was man sich so unter einer Gaudi oder einem Spaß oder so vorstellt. Sehr tief. Ich möchte mal sagen, die ist tiefer als der tiefste Ozean. Die ist nämlich unendlich. Also der Ozean ist ganz schön tief, aber unendlich, das ist halt doch noch größer, weißt. Also diese Freude, die passt eigentlich gar nicht ganz in dich rein. Die ist zu groß für dich. Na gut, also wenn du ein großes Herz hast, dann kannst du zumindest einen Teil davon aufnehmen. Und das möchte der Herr Jesus, das möchte der Jesus. Deswegen sagt er, ich sage euch das, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Also meine Freude, wenn man das Leben von Jesus anschaut, dann sieht man schon, die Freude ist größer, als wir uns vorstellen können und kann nicht ausgelöscht werden durch schlimme Erlebnisse. Und es ist genau die Freude, die du brauchst. Jetzt möchte ich dir mal was sagen. Es gibt Leute, denen geht es schlechter als dir. Das gibt's. Ja. Vielleicht da, wo gerade Krieg ist oder Tsunami oder Erdbeben oder all solche Sachen. Jetzt komme ich daher mit meiner Weisheit und sage, du pass mal auf. Da hinten ist jemand, dem geht es noch schlechter wie dir. Stell dich nicht so an. Da hinten geht es jemand noch schlechter wie dir. Jetzt reiß dir ein bisschen zusammen. Das ist eine super Hilfe, oder? Also du bist auf der Autobahn liegen geblieben und hast kein Benzin mehr. Dann komme ich vorbei und sage, stell dich nicht so an. Da drüben ist jemand, der hat Totalschaden. Das entwickelt in dir natürlich eine super Freude und ein Gefühl, wie wenn es da auf der rosa Wolke... Na, also der Mann, der Totalschaden hat, braucht natürlich Hilfe von einem Abschleppdienst und so weiter und was da alles notwendig ist. Und du brauchst auch Hilfe. Du brauchst auch, dass der ADAC vorbeikommt und einfach wieder was einfüllt in dein Auto. Okay? Also das hilft dir nicht, wenn ich dir sage, da hinten geht es jemandem noch schlechter. Du solltest eigentlich völlige Freude haben, weil da hinten geht es jemandem noch schlechter wie dir. Na. Die Geschwister, die jetzt da unten in Indonesien sind, wo der Tsunami und das Erdbeben war, die brauchen Gottes Hilfe, um eine völlige Freude zu haben. Und du, in der Situation, in der du bist, du kannst auch keine völlige Freude haben ohne die Hilfe vom Herrn Jesus. Du brauchst dieselbe Hilfe. Aber ich sage dir eins, die Freude und die Hilfe und der Trost, der reicht für die Leute, was den Tsunami gerade durchgemacht haben in Indonesien hinten, die reicht auch für mich. In den kleinen Alltagsproblemen, die ich habe. Und wisst ihr was? Ich habe mir das abgeschminkt, zu denken, die Probleme sind nicht so groß, da komme ich schon allein zurecht. Man kommt schon so irgendwie durch, aber man braucht einfach Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Ich will nicht einfach durchkommen, ich möchte in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus leben. Das ist eigentlich des Lebens. Der Johannes schreibt über das ewige Leben. Er sagt, das Leben ist geoffenbart worden. Und ich verkündige euch das ewige Leben. Und dieses ewige Leben, das schlummert auch in dir und das kann rauskommen. Das kannst du erleben. Und das ist die Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn. Der Jesus definiert das mal so im Johannesevangelium in einem Gebet. Da sagt er in Kapitel 17, Vers 3, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Erkennen heißt nicht einfach was über ihn wissen, meine, wir wissen was über die Frau Merkel, aber ich meine, kennst du sie? Kennt sie dich? Hast du Gemeinschaft mit ihr? Es geht um eine Beziehung hier, was der Jesus sagt. Ewiges Leben, das ist eigentlich eine Beziehung, die du zu Gott haben kannst. Und eine Beziehung wächst bekanntlich, wenn man verschiedene Sachen miteinander erlebt. Also, ich kann mich erinnern, wie wir uns kennengelernt haben. Ja, ihr seid damals öfters mal nach Salzburg gefahren. Jetzt bist du schon viele Jahre verheiratet. Also ich denke mal, es ist 20 Jahre her, so ungefähr. Also jetzt bist du schon viele Jahre verheiratet und seitdem bist du mit deinem Mann durch dick und dünn gegangen. Also ihr habt viel zusammen erlebt. Manche Sachen waren sehr schön, manche Sachen waren schwierig. Aber man kann sagen, du kennst deinen Mann jetzt viel besser wie vor 20 Jahren. Das ist einfach, wenn man Sachen miteinander erlebt, wenn man Gemeinschaft hat. Also wir gehen mit dem Herrn Jesus durchs Leben, durch die verschiedensten Situationen, schöne und schwierige. Aber das führt dazu, dass unsere Beziehung zum Herrn Jesus sich vertieft, dass wir ihn besser kennenlernen. Dies aber ist das ewige Leben, dass ihr ihn erkennt, sagt er jetzt, dass unsere Beziehung wächst, dass wir einfach mit dem Herrn durch dick und dünn gehen und dann lernt man ihn näher kennen. Das heißt noch nicht, dass ich alles verstehe, was der Herr Jesus macht. Manchmal denke ich, jetzt verstehe ich langsam, wie wenig ich von ihm verstehe. Aber ich weiß doch einiges über ihn, mehr wie früher auf jeden Fall. Also ich verstehe ja nicht mal meine Frau. Das habe ich früher auch nicht gewusst. Aber sagen wir es mal so, das steht nicht zwischen uns. Ich verstehe auch nicht alles über Gott, aber das steht nicht zwischen mir und Gott. Das muss ich jetzt einmal illustrieren. Es gibt Sachen im Leben, wo ich nicht genau weiß, warum lässt Gott es zu? Vielleicht ging es dem Johannes auch so. Warum hat Gott es zugelassen, dass der Apostel Petrus jetzt hingerichtet worden ist? Warum hat Gott es zugelassen, dass ich verbannt worden bin? Warum hat Gott es zugelassen, dass grausame Wölfe in die Gemeinden gekommen sind? Warum hat Gott es zugelassen, dass falsche Apostel aufgetreten sind? Warum lässt Gott es zu? Das ist eine Frage, die sich so manchmal stellt. Und manchmal gibt es keine Antwort drauf. Na gut, jetzt möchte ich euch was sagen aus meiner Ehe. Wir haben ein Auto und dann sage ich zu Lindy, Lindy, heute Abend ist Bibelrunde beim Peter Walter und dann möchte ich hinfahren, um 8 geht's los, also um 7:30 sollte ich aufbrechen, dass ich rechtzeitig da bin. Gut, die Lindy sagt, ja, ich möchte noch das und das machen, fahre noch bei meiner Freundin vorbei und einkaufen und so, und dann, aber ich bin rechtzeitig da. Gut, passt. Also 7 Uhr, okay, ich ziehe mich schon um, ja, lege meine Bibel bereit, ja, 7:15, ich gehe nochmal aufs Klo, so, dass ich die Fahrt bis nach Salzburg schaffe. Und, ja, okay, 7:55, die weiß, um 7:30 muss ich vor, die Lindy ist noch nicht da. Ja, um 7:30, okay, soll ich losfahren, okay, ziehe mich schon mal an, meine Schuhe, gell, bis ich in meine Schlappen drin bin, das dauert eine Zeitl, und dann Jacke und so weiter, ja. Und nehme meine Bibel mit, okay, 7:58. Ich gehe raus, hat fliegender Wechsel sozusagen, ich stelle mir das so vor, die Lindy fährt rein in den Hof, ich fahre wieder raus, also nachdem die Lindy ausgestorben ist und so. Okay, 7:30, die Lindy ist noch nicht da. 7:05. 7:45. Ich denke, na gut, wenn ich wirklich drauf drücke, dann schaffe ich es gerade noch. 7:50. 8. Okay, egal wie schnell ich fahre, jetzt schaffe ich es nicht mehr rechtzeitig. Und ich versuche eigentlich immer pünktlich zu sein. Ich bete sogar oft darum, dass ich pünktlich bin. Du wirst es nicht glauben. Aber 7:05. Die Bibelstunde hat angefangen. Warum macht die Lindy das? Warum ist die noch nicht da? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sie es vergessen. Vielleicht ist sie im Stau, vielleicht hat sie sich verratscht, vielleicht hat sie eine Panne. Ich habe keine Ahnung, warum sie nicht da ist. Aber ich weiß, die Lindy liebt mich. Ich weiß, die macht es nicht, um mich zu ärgern. Ich weiß, die macht es nicht, um zu verhindern, dass ich in die Bibelrunde komme. Weißt du, was ich meine? Also das gibt Situationen, wo ich sage, ich weiß nicht genau, warum sie das jetzt so macht, ja, warum sie das Auto nicht rechtzeitig bringt. Aber das streicht nicht anderes durch, was ich sehr wohl weiß. Und so ist es auch zwischen mir und dem Herrn. Das sind Sachen, die ich nicht verstehe. Warum ist es jetzt so? Wir wollten dann einen Ausflug machen und es regnet. Und jetzt haben wir Urlaub und das Auto muss in die Reparatur und wir können gar nicht wegfahren. Und das ist passiert. Warum bin ich krank? Und warum ist der Chef so? Warum werde ich gemobbt? Das sind viele Fragen, wo wir momentan keine Antwort haben. Manchmal kriegt man nach einer Zeit eine Teilantwort. Ja, zum Beispiel, meine Mutter war im Krankenhaus, das hat zu ihrer Bekehrung geführt. Also manchmal sieht man, okay, das war zwar was Unangenehmes, aber Gott hat es benutzt, dass was Positives dabei rauskommt. Manchmal hat man so einen Einblick. Aber trotzdem, alles erklärt es auch nicht. Naja, was ich gelernt habe, ist, das Undeutliche, das Unklare streicht nicht das Klare durch. Das ist so klar, dass Gott mich liebt. Er hat seinen Sohn für mich gegeben. Das ist so deutlich, dass andere Sachen, die ich mir jetzt nicht erklären kann, warum lässt Gott das zu, warum ist das so passiert, das streicht es nicht durch. Ich weiß ganz sicher, Gott liebt mich. Ich weiß, Gott ist auf meiner Seite. Ich weiß, ich habe eine wunderbare Zukunft mit Gott. Und Gott wird mir auch helfen und einen Trost geben, jetzt in der schwierigen Situation, das weiß ich. Das ist sicher. Und andere Sachen, die ich nicht weiß, naja, die lassen wir halt vorläufig noch offen. Das macht vielleicht dann den Himmel interessant, wo der Jesus uns das erklären wird. Dann wird alles offenbar, was hier verhüllt und dunkel war. Also, so ist es. Also, mit anderen Worten, diese Freude ist wirklich völlig. Aber das bedeutet nicht, dass es keine Schwierigkeiten gibt im Leben. Gerade die Schwierigkeiten führen vielleicht sogar dazu, dass unsere Freude sich noch vertieft und dass unsere Beziehung zum Herrn Jesus sich noch vertieft. Also, wenn ich jetzt an meine Ehe denke, wir sind durch einige Schwierigkeiten durchgegangen, ne, schwere Situationen, die für uns beide schwer waren, aber das hat uns mehr zusammengeschweißt. Jetzt muss ich natürlich sagen, das ist nicht automatisch. Weder in einer Ehe noch in der Beziehung mit Gott. Also, man sagt es zwar, Not lehrt beten. Das ist vielleicht auch schon mal gehört. Not lehrt beten. Aber das stimmt nicht. Ich kenne Leute, die sind in eine tiefe Not gekommen und die sagen, Gott hat es zugelassen, jetzt will ich nichts mehr mit ihm zu tun haben. So ein Gott, der das zulässt, dass mir meine Beine abgenommen werden, von dem will ich nichts wissen. Das hat mein Nachbar gesagt. Also Not lehrt nicht automatisch beten, sondern das ist die Frage, wie reagierst du auf die Not? Lässt du zu, dass die Not dich von Gott fernhält, dass die Not dich von Gott wegtreibt? Oder klammerst du dich in der Not mehr an Gott? Weißt du, was ich meine? Es ist in der Ehe auch so. Schwierigkeiten, also haltet ihr dann mehr zusammen oder lasst ihr zu, dass die Schwierigkeiten euch auseinandertreiben und ein Keil sind. Ist eine Freundschaft so? Also ein Freund liebt zu aller Zeit und als Bruder für die Drangsal wird er geboren, sagt der Salomon. Also wenn gerade Schwierigkeiten da sind, eine Drangsal, da siehst du, wer deine echten Freunde sind und da hält man halt zusammen und es vertieft die Freundschaft. Da gibt es ja ein Ehebuch, das heißt das Ehegartenbuch. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Ich habe es einmal gesehen von außen. Ich fand den Titel interessant. Eine Ehe, das ist wie ein Garten. Der Garten, der muss einfach kultiviert werden. Und wenn du das einfach so zulaufen lässt und gar nichts machst, dann vertieft sich nicht die Beziehung zu deinem Partner, sondern das wird einfach überwuchert. Unkraut, Disteln und so weiter, das wird einfach ein Biotop. Ja. das wird kein schöner Garten. Also wenn du eine schöne Ehe haben willst, da kannst du was dafür tun. Da musst du was dafür tun. Das ist, was der Autor sagen wollte. Ein Ehegartenbuch. Du musst die Beziehung kultivieren. Weißt du, was ich meine? Ja, dass man sich vergibt und das Ganze hat. Okay. Das ist auch mit Gott so. Du hast eine Beziehung mit Gott, weil du dich bekehrt hast. Freut mich. Herzlichen Glückwunsch. Aber machst du was draus? Also, ich möchte ja gerne, dass du die Beziehung zu Gott kultivierst, dass du diese Gemeinschaft genießt, die möglich ist, durch die Verkündigung der Apostel. Da muss man sich halt mal ein bisschen mit der Verkündigung der Apostel auseinandersetzen. Also was haben die da gesagt über den Herrn Jesus? Dass man die Evangelien sich anschaut, dass man versucht, den Herrn Jesus besser kennenzulernen in der Bibel. Und natürlich nicht nur in der Bibel, also in den täglichen Situationen, dass man mit dem Herrn Jesus im Alltag lebt und seine Ansichten annimmt über Schwierigkeiten und über schöne Sachen. Über schöne Sachen auch. Also dass man einfach den Herrn Jesus sieht hinter einem Sonnenaufgang. Ich meine, keine Ahnung, ob du Yoga machst, aber es gibt eine Yoga-Übung, die heißt die Sonnenanbetung. Naja, also die Gymnastik kannst du meinetwegen machen, aber du solltest wirklich wissen, es geht nicht darum, die Sonne anzubeten, sondern es geht darum, dankbar zu sein für den Gott, der die Sonne gemacht hat und den Sonnenaufgang und dir Augen gegeben hat, dass du das genießen kannst. Mein Regenwurm erlebt auch den Sonnenaufgang, aber wer weiß, ob er das so gut genießen kann wie du. Das sieht dir das überhaupt. Also auf jeden Fall bin ich mir sicher, dass der Regenwurm nicht Gemeinschaft hat mit Gott, wenn er einen Sonnenaufgang anschaut. Schau, das ist ein Vorrecht, das du hast. Gott gibt viele schöne Sachen im Leben, die du genießen kannst, an Musik oder so, und du kannst es mit Gott genießen. Und wenn Schwierigkeiten da sind, du kannst mit Gott durchgehen und er hilft und trägt und tröstet. Also ich sage mal so, das Leben mit Gott, das ist viel schöner wie das Leben ohne Gott. Also meine Aufforderung an dich ist einfach, leb in Gemeinschaft mit Gott. Mach was draus aus dieser Möglichkeit, die wir haben. Versuch, Gottes Ansichten zu verstehen über das Leben und über die verschiedenen Sachen, die uns begegnen und die wir sehen und über Musik und Sonnenaufgänge und Pflanzen und andere Menschen. Übernimm einfach seine Ansichten. Das geht darum, dass du es verstehst und dass du innerlich mitgehst, dass du ein Nachfolger wirst sozusagen. Folg dem Herrn Jesus nach. Kommst du noch mit? Okay. Also, ihr wisst, das Ehegartenbuch. Ja, da wird drin beschrieben natürlich, wie du deine Ehe kultivieren kannst. Ich möchte euch ein anderes Buch anbefehlen, das ihr benutzen könnt, um eure Beziehung zum Herrn zu kultivieren. Und das Resultat wird sein Gemeinschaft. Gemeinschaft im Licht. Und dies ist für uns aufgeschrieben, damit eure Freude völlig wird. Und das wünsche ich euch ja.